Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Heute mit der vierten von 10 Folgen aus dem Erzählband Der Fluss und das Meer von Natascha Wodin, gelesen von Martina Gedeck. Wir befinden uns in der dritten von 5 Erzählungen dieses Buchs, die den Titel Notturno trägt. Die Ich-Erzählerin hat eine Briefbeziehung aufgenommen mit einem Mann namens Heiner Fuchs, der nach einem Suizidversuch in der geschlossenen Abteilung einer psychiatrischen Anstalt lebt, ohne die Aussicht, sie jemals wieder verlassen zu können. Weder möchte er besucht, noch von ihr aus der Anstalt entführt werden. Gibt es ihn wirklich? Aber seine Briefe werden der Hauptfigur immer unentbehrlicher und sie versucht alles, um ihm zu helfen. Er hat zum bevorstehenden Weihnachtsfest Urlaub aus der Anstalt eingereicht. Was sie aber verbindet, ist ihre gemeinsame Liebe zur Musik.
Schon lange hatten wir eine Methode gefunden, auch unter den uns auferlegten Bedingungen des Getrenntseins, gemeinsam Musik zu hören. Die Musik wurde zu unserem Treffpunkt, zu unserem gemeinsamen Ort jenseits aller Orte. Wir verabredeten den Tag und die genaue Uhrzeit. Ich nannte ihm eines der Stücke auf den CDs, die ich von zu Hause mitgenommen hatte. Er besaß ein phänomenales Musikgedächtnis. Die Bezeichnungen zahlloser Stücke waren in seinem Kopf gespeichert wie in einem Musikarchiv. Aber vor allem hatte er jederzeit die dazugehörende Musik parat. Er kannte unzählige Kompositionen auswendig, konnte sie innerlich hören, Ton für Ton, wie auf einem in seinem Kopf eingebauten Wiedergabegerät. Er konnte in jedem Augenblick, wo immer er gerade war, seine innere Musik anstellen. Er hatte sie stets dabei. In zahllosen Situationen seines Lebens, schrieb er, habe ihn das gerettet. Schon als Kind, wenn seine Mutter ihn anschrie, ihn mit Anklagen und Vorwürfen traktierte, habe er auf seinen inneren Knopf gedrückt und die Musik angestellt. Schubert, schlug ich ihm vor. Impromptu, Opus 90, Nummer 3. Und er wusste sofort, was gemeint war. Genau zur verabredeten Zeit schob ich die CD in meinen Player und er ließ das Stück 800 Kilometer weiter in seinem Kopf abspielen. Ich sah ihn vor mir, ein schmaler, fast filigraner Mann, dessen Gestalt mir seine Handschrift suggerierte, der in abgetragenen Kleidungsstücken von der Caritas auf der Terrasse einer psychiatrischen Klinik saß, den Blick auf die dunklen Rücken der entfernten Bergwälder gerichtet. Und in seinem inneren Ohr erklang genau dieselbe Musik wie in diesem Moment bei mir. So oft ich selbst versuchte, ein mir gut bekanntes Musikstück mit meinen inneren Ohren zu hören, nach kurzer Zeit verlor ich den Faden. Die Töne gerieten mir durcheinander und zerflossen. Ich hatte keine Ahnung, wie es Heiner gelang, ganze Konzerte und Sinfonien Ton für Ton in seinem Inneren erklingen zu lassen, sie zu hören, indem er einfach nur in sich hineinlauschte. Es erschien mir wie Zauberei. Er besaß nichts, ein völlig entrechteter, enteigneter Mensch, dem nicht einmal mehr das eigene Leben gehörte. Aber ihm gehörte die Musik. Er war der Millionär der Musik, ihr geheimer Gebieter, ihr Herr und ihr Resonanzgefäß. Ein Geschenk von Jutta an mich, der Sammlerin verlorener Existenzen. Es wunderte mich nicht mehr, dass jedes Stück, das er zu seinen Liebsten zählte, auch eines meiner Liebsten war. Ob Händels Lascia ch'io pianga, ob Camille Saint-Saëns Mon cœur s'ouvre à ta voix, ob der zweite Satz aus Beethovens Klavierkonzert Nummer 5, ob das Adagio aus Mozarts Klarinettenkonzert Nummer 2, ob Chopins Nocturne cis-Moll Opus posthumum, er sprach immer aus meinem Innersten, als könnte er in mich hineinhören, in mir lesen. Wir hatten so etwas wie ein gemeinsames Musikleben, eine gemeinsame Musikseele. Ich hatte begonnen, ihn mit einer verrückten Mischung aus Lieben zu lieben. Mit der ersten Liebe des einstigen Teenagers, mit der letzten Liebe einer gealterten Frau, mit der Liebe zu allen Verlassenen und Verlorenen und vor allem mit meiner Liebe zur Musik. Musik aus Haut und Haar, Augen und einem Mund. Inzwischen war ein kleines Wunder geschehen. Schon vor vielen Monaten hatte Heiner den Antrag gestellt, für eine Stunde am Tag die Klinik verlassen zu dürfen, um sein ihm überlebenswichtiges Lauftraining absolvieren zu können. Immer schon war das Laufen seine wirksamste Medizin gegen die Depression gewesen. Nur das tägliche Laufen, so schrieb er, hatte ihn so lange am Leben erhalten und ganz nebenbei sein Herz so gestärkt, dass es selbst nach der Einnahme von 60 Schlaftabletten kombiniert mit einem Opioid und einer halben Flasche Whisky nicht stehen geblieben war. Aber ausgerechnet an dem Ort, der seiner Heilung dienen sollte, war ihm das unentbehrliche Laufen entzogen worden. Nun, nach fast einem Dreivierteljahr, nachdem er seinen Antrag schon fast vergessen hatte, wurde ihm der tägliche Gruppenspaziergang erlassen. In dieser Zeit durfte er allein und unbeaufsichtigt seinem eigenen Bewegungsprogramm nachgehen. Zum Glück wohnte ich nicht weit entfernt von einem Park, sodass er auch während seiner Zeit bei mir nicht auf den für ihn so wichtigen Sport würde verzichten müssen. In der Beschreibung seiner jetzigen Laufstrecke erwähnte er eine Eisenbahnbrücke, die er unterwegs überqueren musste. Ich sah eine menschenleere, bewaldete Gegend, durch die sich ein einsamer Jogger bewegte. Ein magerer, älterer Mann in abgetragenen Turnschuhen und einem fadenscheinigen Trainingsanzug. Unter der Brücke, über die er gerade lief, mehrere Gleise. Das Geräusch eines herannahenden Zugs. Mir stockte der Atem und fast wünschte ich, die Klinik hätte ihm diese Freiheit nicht gewährt. Jetzt hätte ich ihn entführen können. Er wäre von seinem Lauftraining einfach nicht mehr zurückgekommen, für immer spurlos verschwunden. Schon morgen hätte ich losfahren können und ihn an der Eisenbahnbrücke abpassen. Aber ich war sicher, dass ich ihn damit überfordert, dass er nie den Mut aufgebracht hätte, sich zu einer Flucht zu entschließen, zu einem so rebellischen Akt des Ungehorsams. Es wäre der Augenblick der Wahrheit gewesen, und diesen Augenblick fürchtete ich. Denn in hellsichtigen Momenten wusste ich sehr wohl, dass ich einem romantischen Wahn erlegen war, einer hemmungslosen Projektion, dass ich in einem zerstörten Menschen Hoffnungen weckte, die ich niemals erfüllen konnte, dass ich nicht ihn liebte, sondern eine Erfindung, meine eigene Rolle als rettender Engel, der selbst gerettet werden wollte, ausgerechnet von ihm, dem Schwächsten unter den Schwachen. Ausgerechnet ihn, einen entmündigten Psychiatriepatienten, der nichts besaß außer einem kleinen Weltempfänger und ein paar Lumpen von der Caritas, hatte ich praktisch geheiratet, ohne ihn überhaupt gesehen zu haben. Ausgerechnet er sollte mich retten vor meiner Einsamkeit, vor der Brutalität eines einsamen, hoffnungslosen Alters, vor einem einsamen, qualvollen Tod. In meinem alltäglichen Angst- und Einsamkeitselend war ich zuweilen schon fast so weit gewesen, mir einen nächstbesten Obdachlosen in die Wohnung zu holen, irgendein beliebiges, noch so armseliges Lebewesen, nur damit jemand in meiner leeren Wohnung neben mir atmete. Nun hatte ich tatsächlich einen Obdachlosen gefunden und in mein Leben aufgenommen. Auf ihn hatte ich meine ganze Sehnsucht gerichtet, zuletzt doch noch der Liebe zu begegnen, der wirklichen, zweifelsfreien Liebe, die ich nicht kannte und die doch der einzige Grund dafür sein musste, dass wir auf der Welt waren. Der Liebe, die keine menschliche Möglichkeit war, sondern die Möglichkeit Gottes in uns, wie Karl Barth sagte. Der Liebe, die langmütig und freundlich war, die nicht eiferte, die nicht das Ihre suchte und sich nicht erbittern ließ. Doch wie weit war ich davon entfernt? Wahrscheinlich war ich noch nie ungeduldiger gewesen. Ich hatte noch nie mehr geeifert und noch nie mehr das Meine gesucht. Und vielleicht hatte ich diesen Unbekannten auch gar nicht fürs Leben und Lieben, sondern fürs Sterben gewählt. Vielleicht waren wir Geschwister der Todessehnsucht. Vielleicht hatte mein Unterbewusstsein in ihm sofort meinen willfährigen Sterbenspartner erkannt. Das Desaster unserer beider Leben, so schien mir immer wieder, bestand darin, dass wir uns damals in unserer Kinderwelt in F zweifellos gekannt, aber nicht erkannt hatten. Wir hatten einander verfehlt. Und damals musste unser beider natürlicher Lebensfaden gerissen sein. Schon damals musste die absurde Widernatürlichkeit für uns begonnen haben, die nie mehr aufhörte. Erst jetzt, nach fast 50 Jahren, waren wir einander zufällig wieder begegnet. Das Schicksal machte uns das verrückte Angebot, den so weit zurückliegenden Fehler zu korrigieren, nach all den Umwegen, die wir gegangen waren, die längst aus der Hand verlorenen Fäden wieder aufzunehmen und zuletzt doch noch miteinander zu verknüpfen, im letzten Moment vor dem Ende noch einmal an den Anfang zurückzukehren. Solche und ähnliche Gedanken wälzten sich ständig durch meinen Kopf. Obwohl mir klar war, dass ich unmöglich ein neues Leben mit einem entmündigten Psychiatriepatienten beginnen konnte, dass das nichts anderes als ein Hirngespinst war, eine Illusion, die ich nicht loslassen konnte. Ich wusste, dass ich Illusionen liebte, dass ich mich lieber in Illusionen aufhielt als in der Realität. Aber am Ende stand immer die ganz reale Musik, die uns miteinander verband. Gegen ihre Realität war kein Kraut gewachsen. Sie hatte das letzte Wort, ließ keine Zweifel und keine rationalen Argumente gelten. Wir, Heiner und ich, gehörten ihr beide. Und sie war unvergleichlich stärker als alles, was gegen uns sprach. Da Heiner natürlich auch seine gesamten Fotos verloren hatte und kein einziges Bild mehr von sich besaß, fragte ich Jutta in einem Telefonat beiläufig, ob sie nicht zufällig eines von ihm besitze. Ich erzählte ihr nichts von dem Stein, den sie ins Rollen gebracht hatte. Ich tat so, als wollte ich nur einmal einen Blick auf einen Menschen werfen, mit dem ich eine lose Korrespondenz führte. Ein paar Tage später lag ein Kuvert von Jutta in meinem Außenbriefkasten am Stamm der schon fast kahlen Eiche. Es dauerte mindestens 2 Stunden, bis ich den Mut fand, das Kuvert zu öffnen. Es steckten 2 Fotos darin. Und ich erschrak. Nie hatte ich mir wirklich Gedanken über Heiners Äußeres gemacht. Immer hatte ich nur etwas Graues, Verschwommenes und höchst Unscheinbares vor mir gesehen. Jetzt fiel mein Blick auf einen beängstigend gut aussehenden Mann. Auf einem der 2 Fotos war er zusammen mit dem Kirchenkritiker zu sehen. Die beiden sich in ihrer schmalen, asketischen Statur sehr ähnelnden Männer standen in winterlicher Kleidung auf einem Waldweg und schauten beide mit ernstem Blick in die Kamera, hinter der vermutlich Jutta stand. Auf der anderen Aufnahme saß Heiner in einem Sessel, mit hochgekrempelten Hemdsärmeln, die Beine übereinander geschlagen, im Mittelpunkt seine Hände, die zeigten, dass er sich mit einem unsichtbaren Gegenüber unterhielt. Der Mann auf dem Waldweg und der Mann im Sessel waren allerdings 2 verschiedene, gegensätzliche Menschen. Der auf dem Waldweg erschien mir düster, skeptisch, unnahbar. Er strahlte all das aus, was ich erwartet hatte, die Angst und Unzugänglichkeit eines Selbstmörders, der sich nach außen mit Kälte und Hochmut tarnte. Der Mann auf dem 2. Foto war das diametrale Gegenteil. Er schien ein Inbegriff der Offenheit und Sanftmut zu sein, eine charismatische Lichtgestalt, ein Ungebrochener oder ein Erlöster, der sein Karma bereits hinter sich gelassen hatte, ein heiteres, kindliches Lächeln in den hellblauen Augen. Er hatte einen feinen, hochgespannten Nasenbogen, die typische Musikernase, noch jugendlich dichtes, aber schon vollständig ergrautes Haar. Der Haltung seiner schlanken, anmutigen Hände sah man an, dass er sich mit jemandem unterhielt, vermutlich mit dem Kirchenkritiker. Ich saß vor den 2 so gegensätzlichen Fotos auf meinem Schreibtisch und verstand nicht, was ich sah. Handelte es sich um einen fotografischen Spuk? Um eine Täuschung der Kamera? Oder hatte er tatsächlich diese 2 Gesichter? Bestand seine Krankheit darin, dass er doppelt war? Dass der eine mit dem jeweils anderen, mit seinem Gegenpol, seinem Widersacher, in einer Haut leben musste? War es dieser Krieg, diese immense innere Spannung, die er nicht mehr ausgehalten hatte? War er ein ganz anderer als der, zu dem er in mir geworden war? Noch nie hatte ich weniger von ihm gesehen als jetzt, nachdem ich ihn gesehen hatte. Weniger denn je konnte ich mir vorstellen, dass dieser Mann in der Psychiatrie Karotten würfelte und an Bastelstunden teilnahm. Schon vor längerer Zeit hatte ich ihm ein Foto von mir geschickt, worauf er mir eine klassische griechische Schönheit zugeschrieben hatte, ein Vergleich, der völlig an mir vorbeiging, an den Haaren herbeigezogen war. Er hatte mir ja nicht schreiben können, dass ich ihm nicht gefiel. Er wich auf ein Klischee aus, weil er nichts anderes zu sagen wusste. Er musste mich einfach schön finden. Er hatte gar keine andere Wahl. Als ich ihm gestand, dass Jutta mir 2 Fotos von ihm geschickt hatte und dass ich mich im Vergleich mit ihm steinalt, unansehnlich und unförmig fühlte, dass ich mich vor seinem Blick auf meinen alten, schlaffen Körper fürchtete, beschämte er mich mit seiner Antwort. Wie könnte eine Nähe, die ich zu deinem Innersten, Tiefsten, zu deinem Wesen spüre, wie könnte eine solche Urharmonie, wie sie sich in unserem gemeinsamen Empfinden von Musik offenbart, wie könnte diese Liebe durch die Oberfläche unserer Körper, die von den unausweichlichen Signaturen der Zeit gezeichnet ist, gefährdet sein? Ich trank die schönen Worte, denen ich so gern geglaubt hätte. Aber gerade jetzt, da seine Hand in meiner Vorstellung nur noch einen Zentimeter von mir entfernt war, stieß ich auf einen mir schon gut bekannten inneren Widerstand. So sehr ich mich auch sehnte, wie inbrünstig auch immer ich versuchte, mich in eine körperliche Nähe mit ihm hineinzuträumen, nie wollte der Funke überspringen. Etwas sperrte sich in mir. Es kamen nur hilflose, erzwungene Berührungen zwischen uns zustande. Unsere Seelen fanden sich sofort, aber unsere Körper blieben getrennt. Und das hatte nichts mit meiner Angst davor zu tun, dass mein alter Körper ihn abstoßen würde. Es war etwas anderes, ein unerklärliches und unabänderliches Nein, das ich immer wieder in mir hörte. Draußen sammelten sich die Kraniche mit ihren schrillen, trompetenden Schreien. In mancher Nacht dröhnte der Herbstwind in den alten Bäumen mit derartiger Gewalt, als würden draußen Flugzeuge starten und landen. Noch nie war ich so betrunken von Musik. Noch nie hatte ich mich so weit von der alltäglichen Welt entfernt. Meine Arbeitsdatei mit dem begonnenen Roman hatte ich seit meiner Ankunft in meinem entlegenen, lautlos zerbröckelnden Palast kein einziges Mal geöffnet. Ich lebte wie in Trance, ging unter in Musik, die wie eine ständige Umarmung mit ihm war. In der Musik, nur in der Musik gelang sie. In der Musik entstand sie sofort ganz von selbst. Meine Briefe an ihn brachte ich meist nachts zum Briefkasten. Immer lag der angefangene Brief an ihn auf meinem Schreibtisch. Bis zum letzten Augenblick vor dem Schlafengehen brauchte ich diesen Ort des Sprechens mit ihm, und dann konnte ich nicht bis zum nächsten Tag warten. Dann mussten meine Worte an ihn immer sofort zum Briefkasten, damit sie am nächsten Morgen auf den Weg zu ihm kamen. In der Stadt spielte es keine Rolle, ob der Mond nachts schien oder nicht. Seine Funktion übernahm die Elektrizität, hier jedoch machte es einen großen Unterschied. Es gab weit und breit keine Beleuchtung, und bei schwachem Mondlicht und erst recht in mondlosen Nächten konnte es zu einem abenteuerlichen Unterfangen für mich werden, bis zu meinem Auto zu kommen, das unten zu Füßen des Walls am Wegrand parkte. Besonders wenn es regnete und stürmte, befand man sich draußen in einer weltraumartigen Finsternis, in der man die Hand vor Augen nicht sah und in der ich nur ahnen konnte, wohin ich mich bewegte. Meine einzige Orientierung war das Gefälle des Hanges. Meine Füße spürten, dass es auf dem nassen, von glitschigen Eicheln übersäten Gras abwärts ging, dass ich mich zumindest nicht in die entgegengesetzte Richtung bewegte. Wenn ich ausgerutscht und hingefallen wäre und mir dabei etwas gebrochen hätte, hier hätte mich niemand gefunden. Vielleicht hätte die Postbotin, die am Nachmittag des nächsten Tages kam, um mir Heiners Brief zu bringen, aus der Entfernung einen leblosen Körper auf der Böschung gesehen. Ich hätte mir eine Taschenlampe besorgen können, aber das wollte ich nicht. Ich spielte ein Spiel. Um den bösen Zauber zu brechen, in dem mein Geliebter gefangen war, musste ich die Prüfung durch Dunkelheit und Gefahr bestehen, indem ich die Liebe und das Vertrauen über die Angst siegen ließ. Das war der Gegenzauber, an dessen Macht ich in keinem Augenblick zweifeln durfte, während meine Füße sich blind auf dem glatten Grund vorantasteten und ich den Brief mit dem Lippenstiftkuss neben meiner Unterschrift unter der Regenjacke an mich drückte, damit er nicht nass wurde. Ich legte ihm Geldscheine in die Kuverts, da er von den 3 Euro Taschengeld, die er pro Tag bekam, nicht auch noch das Porto für die Briefe an mich bezahlen konnte. Ich schickte ihm Päckchen mit Büchern und Schokolade, Wollsocken für seine chronisch kalten Füße und Pulverkaffee gegen seinen niedrigen Blutdruck. Ich packte die letzten duftenden Gräser mit hinein, die ich draußen fand, Vogelfedern, welke zerknitterte Rosen aus dem Park. Bis zu seiner Ankunft waren es noch genau 21 Tage. Angesichts der Jahrzehnte, die ich ohne ihn gelebt hatte, nur noch eine Kleinigkeit, aber die Zeit schien stillzustehen. Jede Stunde zog sich ins Unendliche. Außer auf seine Briefe wartete ich nur noch auf das Ende des Tages, um diesen Tag auf der Strichliste, die ich mir an die Wand gehängt hatte, vor dem Schlafengehen ausstreichen zu können. Manchmal hielt ich es auf meinem täglichen Spaziergang um den Waldsee plötzlich nicht mehr aus. Ich musste umkehren, nach Hause laufen und atemlos, wie ich noch war, Schuberts Notturno auflegen. Erst dann konnte ich wieder glauben, dass es ihn wirklich gab, dass ich ihn mir nicht ausgedacht hatte. Manchmal überfiel mich plötzlich die Angst, dass ich sterben könnte, bevor ich ihn gesehen hatte. »Ich peitsche die Zeit«, schrieb er, »und ich werde sie für immer anhalten, wenn ich endlich bei dir bin und wir zusammen das Notturno hören.« »Ja, komm zu mir«, schrieb ich, »hier kannst du dich ausruhen, hier kannst du schlafen. Wir werden zusammen Musik hören und Weihnachten feiern. Ich werde 1000 Kerzen anzünden. Ich werde selbst leuchten, um die Gespenster aus deinem Kopf zu vertreiben, aus deinem und meinem für alle Zeit.« Am Tag vor meiner Rückkehr in die Stadt ging ich noch einmal hinunter ans Niedermoor. Es war inzwischen schon sehr kühl geworden. Morgens gab es Raureif. Im Haus trug ich 2 dicke Pullover übereinander, schleppte ständig Holz aus dem Keller an und hielt mich nur noch in der Nähe des Ofens auf. Das Moor war ein besonderer Ort. Der Tümpel in seiner Mitte glänzte bei Sonnenuntergang wie eine große Pfütze aus rotem Lack. Ich setzte mich auf einen der 2 Findlinge, die irgendein urzeitlicher Gletscher an diese Stelle gewälzt hatte, und sah auf das sumpfige Wasser, auf dem 2 einsame Schwäne ihre Bahnen zogen. Etwas war hier, das sich nicht mit Worten beschreiben ließ. Irgendeine mystische, magische Kraft, in deren Feld ich mich völlig sicher fühlte. Seltsamerweise war es hier immer windstill, eine Reglosigkeit der Luft, wie im Auge eines Orkans. Man sah nie einen Vogel oder ein Insekt in der Luft. Eine rätselhafte, bläuliche Strahlung ging von dem Tümpel im Moor aus. Die gesamte Umgebung war in diese Strahlung eingetaucht. Selbst das Gras wirkte blau. Ich dachte an eine Gedichtzeile von Josef Brodsky. Es ist noch nicht Stille, aber schon Musik. Diese Musik hörte ich hier. Die letzte Musik vor der ewigen Stille. Am Morgen des 22. Dezember nahm er im Patientenbüro der Klinik sein Zugticket und das Taschengeld für 10 Tage in Empfang. Gegen 9 Uhr verließ er die Klinik. Einer der Pfleger hatte ihn gesehen, wie er einen kleinen Rollkoffer hinter sich herziehend zum Ausgang gegangen war. Danach verlor sich seine Spur. Als am ersten Tag nach Weihnachten die Post wieder ausgetragen wurde, fand ich im Briefkasten meiner Stadtwohnung einen Umschlag, der mit seiner Hand beschriftet war. In dem Luftkissenkuvert, das in einem Postzentrum in der Nähe des Klinikstandortes abgestempelt war, lag eine neue, original verpackte CD. Sonst nichts. Kein einziges Wort von ihm. Nur eine CD mit Schuberts Notturno. Er wurde nie gefunden. Das Singen der Fische. Es war vor einem halben Jahrhundert. Wir wollten verreisen, Marlies, Günther und ich. Günther war mein Freund, Marlies seine Schwester, die in Oliver verliebt war, unseren 4. Mitbewohner. Wir wohnten am Englischen Garten, in einer riesigen, heruntergekommenen Altbauwohnung mit Flügeltüren, Kachelöfen und verwittertem Deckenstuck. Das Bad hatte man nachträglich in die ehemalige Dienstbotenkammer eingebaut. Durch das vergitterte Fenster zum Treppenhaus musste das Dienstmädchen früher nachschauen, wer draußen vor der Tür stand, wenn es klingelte. Wir hatten jeder ein Zimmer. Der 5. Raum war ein kleiner Saal, in dem nur ein Klavier stand. Auf dem verschlissenen Parkett Sitzkissen und Matratzen für die vielen Freunde und Übernachtungsgäste, die bei uns ein- und ausgingen. Mit ihnen diskutierten wir über Dieter Dohms Angst im Kapitalismus, über Herbert Marcuses Der eindimensionale Mensch. Wir demonstrierten gegen Atomkraftwerke und die südafrikanische Apartheidpolitik. Später, als wir ausgezogen waren, wurde die Wohnung nach einer Luxussanierung zu irgendeinem fantastischen Preis an einen bekannten Filmregisseur verkauft. Günther, Marlies und Oliver studierten. Ich war die Einzige in unserer WG, die arbeitete. Den ganzen Tag saß ich an meiner elektrischen Schreibmaschine, rauchte eine Zigarette nach der anderen und übersetzte, eingemauert von Wörterbüchern, deutsche Maschinenbeschreibungen und Betriebsanleitungen ins Russische. Hinter den Fenstern des Versicherungsbüros gegenüber sah ich jeden Tag eine junge Frau, die aus dem geschwungenen Schnabel eines goldfarbenen Kännchens die Pflanzen auf den Fensterbänken goss, während die anderen an ihren elektrischen Schreibmaschinen saßen und tippten, Stenotypistinnen wie einst ich selbst. Für mich war es ein großes Glück, dass ich diesen stupiden, muffigen Schreibsälen mit den zudringlichen Chefs entronnen war. Günther hatte ich vor 2 Jahren auf meinem ersten WG-Fest kennengelernt. Über der alten blau angestrichenen Kommode in seinem Zimmer hing ein Plakat, auf dem ein Mann mit hochgeschlagenem Mantelkragen und der Melancholie von James Dean in den Zügen eine Straße entlang ging, auf deren nassem Asphalt sich die nächtlichen Lichter einer Stadt spiegelten. Darunter stand: When a man is tired of London, he's tired of life. Günther hatte nicht nur in London gelebt. Er war in einer deutschen Hafenstadt an der Nordsee aufgewachsen, wo er täglich Schiffe in entfernte Länder auslaufen sah. Und schon als Kind begann er an unheilbarem Fernweh zu leiden. Als 18-Jähriger flog er nach Südafrika, nur weil er einmal Elefanten sehen wollte. Aber die Elefanten schickten ihn auf die Reise um die Welt. Er lernte das Elend der schwarzen Bevölkerung in Südafrika kennen, das Elend der Aborigines in Australien, das Elend der Menschen in den asiatischen Hungerländern. Er hatte mit Hippies in Kathmandu gelebt, bei buddhistischen Mönchen in Indien. Ich kannte nichts von alledem. Ich kannte nur Moskau, eine tiefgraue, abweisende Stadt, in die ich des Öfteren als Dolmetscherin reiste, und ein paar westeuropäische Mittelmeerländer, wo ich Urlaub gemacht hatte. Die Welt, der Planet, auf dem ich lebte, war mir jenseits der Grenzen Europas noch völlig unbekannt. Ich war in der Provinz der Nachkriegszeit aufgewachsen, und obwohl inzwischen längst in ein anderes Leben entkommen, wurde ich das Gefühl nicht los, immer noch gefangen zu sein, in einem toten Winkel, in einer stillstehenden Zeit, die niemals enden würde. Nachdem mir das deutsch-sowjetische Gasröhrengeschäft einen großen, sehr lukrativen Übersetzungsauftrag eingebracht hatte und ein ansehnliches Honorar auf meinem Konto eingegangen war, wusste ich sofort, was ich mit dem Geld machen würde. Günther, der nach seiner Rückkehr nach Deutschland ein Soziologiestudium begonnen hatte, litt wieder an seinem alten Fernweh. In ihm fand ich einen begeisterten Komplizen. Und auch Marlies, seine jüngere Schwester, ließ sich sofort von unserem Reisefieber anstecken. Nur Oliver hatte keine Lust aufs Reisen. Er wollte zu Hause bleiben und die Kräuter auf unserem Küchenbalkon gießen. Viel mehr als die Ferne interessierte ihn die Schauspielschülerin, die 2 Straßen weiter wohnte und die der Grund für Marlies Depressionen war. Auf dem Tisch in unserer Küche stapelten sich die Hochglanzprospekte der Reisebüros. Indonesien, Nepal, Kenia, Peru, Malaysia, Thailand, die Pitcairninseln. Die ganze Welt stand uns offen. Wir hatten die Qual der Wahl und wussten nur eins. Wir wollten weit weg, so weit weg wie nur möglich. Wo befand sich das andere Ende der Welt? Wo würde man herauskommen, wenn man sich senkrecht durch den Erdball buddeln könnte? Dort war, wie sich herausstellte, weit und breit nichts anderes als der Pazifik, der größte und tiefste Ozean der Welt, der auch Stiller Ozean genannt wurde. Ein Name, in dem man schon das Rauschen der Ewigkeit einsetzen hörte. Das unserem antipodischen Punkt am nächsten gelegene Festland war Neuseeland. Das aber erschien uns zu nah. Es war viel zu zivilisiert, zu unexotisch, nur rein geografisch das uns fernste Land auf dem Erdball.
Martina Gedeck mit Folge 4 aus dem Erzählband von Natascha Wodin, Der Fluss und das Meer. Das Buch ist im Rowohlt Verlag erschienen, das Hörbuch bei Argon. Die heutige Folge finden Sie online bei uns und in der NDR Kultur App. Morgen um 8:30 geht's dann weiter.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Emily Seidel. Der Vorsitzende der Lokführergewerkschaft GDL Weselski hat den laufenden Streik bei der Deutschen Bahn verteidigt. Auf NDR Info warf er dem Unternehmensvorstand vor, den Abbruch der Verhandlungen provoziert zu haben. Den Vorwurf mangelnder Kompromissbereitschaft wies Weselski zurück. Mit den anderen Eisenbahnunternehmen habe man sich schließlich auch auf eine Absenkung der Wochenarbeitszeit geeinigt.
Wenn wir heute davon sprechen, dass wir am 1.1.26 beginnen mit einer Stunde, 1.1.27 die zweite, 1.1.28 die dritte, dann ist das von heute aus in 4 Jahren. Am Ende des Tages ist das doch ausreichend Zeit, um sich auch vorzubereiten. Wir müssen im System eine massive Veränderung vornehmen, damit mehr Menschen zu uns kommen. Im Augenblick werden nicht genügend Interessenten für die Ausbildungsklassen gefunden. Nicht nur in dem klassischen Beruf Eisenbahner im Betriebsdienst, sondern auch